NDR 1 Niedersachsen. Kulturspiegel.
Mit Martina Gielitzer, ich freue mich auf einen schönen Abend mit Ihnen. Gleich begrüße ich im Studio den niedersächsischen Autor Alexander Krützfeld. Gestern ist sein neuestes Buch erschienen. Berührende, ehrliche und unglaublich lustige Kurzgeschichten über das persönliche Scheitern. Dann stellen wir Ihnen den Bildband über globalen Lebensmittelanbau, Feed the Planet, vor. Er zeigt in Fotografien die Prozesse der Lebensmittelwirtschaft aus ganz ungewöhnlicher Perspektive. Und wir schauen auf die Stammtischkultur im niedersächsischen Jesteburg. Ich wünsche Ihnen einen tollen Abend. NDR 1 Niedersachsen, der Kulturspiegel am Dienstagabend. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind. Gib mir das, ich kann das. So, jetzt ist es kaputt. Das ist ein Buchtitel. Und zwar sind da Geschichten drin über das Leben, über das Scheitern und natürlich auch über das Weitermachen, wie man jedes Hinfallen als Erfolg sieht. Schlimmer geht immer, das kann man ja sowieso immer sagen. Bei Alexander Krützfeld, das ist der Autor dieses Buches, der ist schon ziemlich oft auf die Nase gefallen. Und hat es aber ganz weit gebracht. Er war auch schon ein paar Mal hier bei mir zu Gast im Kulturspiegel. Er schreibt für die Süddeutsche Zeitung Kolumnen. Er ist beim Zeitmagazin und bei der Frankfurter Allgemeine Zeitung. Und über sein persönliches Scheitern hat er geschrieben. Und das ist wirklich wahnsinnig lustig. Es ist sehr ehrlich, manchmal auch bedrückend. Also ich habe mich in einigen Teilen tatsächlich auch wiedergefunden. Und jetzt ist er heute Abend hier zu Gast bei uns im Kulturspiegel. Hallo Alexander.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ich finde den Titel ja so großartig. Gib mir das, ich kann das. So, jetzt ist es kaputt. Da musste ich ein bisschen an meine Töchter denken. Wieso ist dieser Buchtitel bei dir sofort im Kopf entstanden?
Der ist eigentlich gar nicht so richtig schnell entstanden, sondern ich habe lange überlegt, wir hatten dann so Ideen, do it yourself und ne, so dieses ganze Gängige, was man beim Brainstormen hat, und dann ist mir der einfach irgendwann zugefallen und dann habe ich gedacht, nee, das gibt es schon, das gibt es als Fototapete, das gibt es als irgendwas, was sich Leute in die Zimmer hängen, und dann habe ich gegoogelt und es gab nichts davon und ich konnte mein Glück mit jeder Minute mehr nicht fassen und dann habe ich gedacht, egal wie das Buch wird, solange der Titel draufsteht, wird das gut.
Also er ist wirklich großartig, dieser Titel. Du erzählst ja von deinen eigenen Misserfolgen. Was für Misserfolge hast du denn alle schon gehabt in deinem Leben?
Also ich würde die mal so in zwei Kategorien teilen, die richtigen Misserfolge, die kein Zierscheitern mehr sind, also wo man auch nicht in den doppelten Boden fällt und glücklich sein kann, dass man eine gute Familie hat. Also Bauschulden beispielsweise, wir haben ein Haus verloren, ich habe mich auch getrennt, das heißt, ich habe relativ über sehr kurze Zeit mein ganzes Leben neu sortieren müssen, also im Hinblick auf die Kinder, im Hinblick auf Beruf. Dann gibt es aber, damit das jetzt nicht einfach so eine Depri-Veranstaltung wird, auch Sachen, wo man praktisch nach oben scheitert, also wo das Scheitern die Initialzündung ist für etwas Neues. Ich habe zum Beispiel mal ein kleines Haus renoviert, nur mit YouTube-Tutorials, weil ich solche Angst hatte, meinen Vater oder meinen Bruder zu fragen, die das nämlich können und die mir dann so sorgsam alle Einzelteile der Bohrmaschine erklären und sagen, ich soll das bitte nicht fallen lassen. Da habe ich nur Videotutorials so vom Hagebau und von YouTubern benutzt und tatsächlich war das Ergebnis so dermaßen gut, dass ich am Schluss also im Fachhandel stand und sagen konnte, jetzt geben Sie mir mal die und die Körnung, das andere benutzt man ja heute nicht mehr.
Also du bist jetzt ein richtiger Profi, was hat deine Familie denn dazu gesagt?
Ja, meine Familie, das Buch musste ja in gewisser Weise durch die Zensur, es hilft ja nichts, weil die ja auch vorkommt. Ich glaube, meine Familie war ganz froh, dass es auch so ein therapeutisches Schreiben war für mich, weil ein paar von den Geschichten sind ja auch sehr, sehr bitter. Und ich hatte irgendwie die Vorstellung, meine Kinder können das irgendwann mal nachlesen, wenn die dann so, wie war es so mit Papa? Aber ich glaube tatsächlich, um damit fertig zu werden und um sich auch mal zu vergewissern, was alles Gutes im Schlechten entstehen kann, wenn man hingucken kann, also wenn man sich den Blick dafür so schult und auch schärft. Das ging wirklich nur mit diesem kuratierten Buch, wenn man das alles von vorne bis hinten durchliest und feststellt, es war nicht alles schlecht.
Persönliches Scheitern, das ist ja sehr intim, muss man tatsächlich sagen. Und du schreibst das alles sehr offen in deinem Buch. Hast du manchmal gedacht, ob das das Richtige ist? Oder bist du nach wie vor der Meinung, gut, dass das alle wissen?
Also ich denke das eigentlich durchgehend. Frag mich, ob das das Richtige ist. Und das ist so eine Wellenbewegung. In manchen Dingen bekommt man so viel Resonanz, speziell zum Beispiel auf diesen Schuldentext oder auch auf diese Vaterschaftssache von Menschen, denen es genau so geht und die sagen, endlich sagt es mal einer, so bei Scham- und Tabuthemen ist das doll. Und dann gibt es Themen, da ist es vielleicht rückwirkend too much. Und für mich war es aber auch ein Kapitel, dass ich ein Jahr so private Sachen schreiben wollte und dann auch gesagt habe, danach nicht mehr. Also ich habe ja bei der FAZ jetzt eine nächste Kolumne und da war eben klar, solche Angelegenheiten, die lasse ich raus. Das kann man mal in so einem Zeitfenster machen, aber nicht durchgehend. Also ich bin nicht der Familienonkel.
Gibt es denn in diesem Buch so eine Geschichte, die dir ganz besonders am Herzen liegt?
Ja, vielleicht die Hochwassergeschichte über meinen Heimatort Verden, die ich auch ganz nach vorne gesetzt habe, aber einfach nur, weil sie vom Ton nirgendwo anders reingepasst hat. Also ich habe ja meine Heimatstadt damals so mit 19, glaube ich, verlassen und wollte nie zurück. Ich wollte eigentlich immer in die großen Städte weiter und jetzt bin ich ja durch den Lockdown und sowas mit der Familie zurückgekommen. Und wenn man dann wieder so heimisch wird, also wenn man plötzlich merkt, man kann sich was anderes nicht mehr vorstellen, man fährt nach Berlin und jetzt das andere fremd und freut sich, wenn man abends aus dem Zug aussteigt in seiner Kleinstadt. Das war so eine Geschichte, dadurch, dass so viele Menschen aus der Stadt vorkommen, zu denen man jetzt ein ganz anderes Verhältnis hat, ein freundschaftliches, ein intimes. Das ist schon eine besondere Geschichte, da werde ich bestimmt auch in 10 Jahren noch drauf gucken. Es war auch eine der wenigen, mit der ich nach wie vor noch zufrieden bin.
Das ist, wenn man hinterher sich das dann alles anguckt, das ist schon besonders, wenn man, schrecklich.
Ja, also das, ich habe eigentlich gedacht, wenn man einfach nur Texte kuratiert, die ja in Teilen, also oder in großen Teilen schon fertig sind, dann sollte das keine Arbeit sein. Aber das Problem ist, das eigene Archiv durchzugehen und diese ganzen Verfehlungen seines Berufslebens. Also alles will man besser machen. Ich wollte ganz vorne anfangen. Ich habe gedacht, wäre doch schön, wenn der erste Text aus meiner ersten Lokalzeitung wäre, wenn man sich den Bullshit auf Deutsch gesagt anguckt, den man im Leben schon verzapft hat, bei dem man dachte, man ist ja in diesem Moment tatsächlich sehr gut. Und mit dem Abstand von 10 Jahren denkt man, oh Gott, das haben Menschen mitgekriegt, was hast du deiner Familie angetan? Nee, das war schon hart. Ich würde sagen, es war ganz schön schwierig, diese Auswahl zu treffen.
Was möchtest du denn den ganzen Lesern, Leserinnen mit auf den Weg geben, wenn die sich dieses Buch kaufen? Gib mir das, ich kann das, so, jetzt ist es kaputt.
Dass es natürlich eine Form von Scheitern gibt, die kann man nicht verklären, so wie ich das tue. Das heißt, wenn es um Menschenleben geht, um tiefe Trauer, Kinder, das ganze Zeug, dann ist dieses Buch natürlich kein richtiger Trost. Für alle anderen Lebenspassagen, die mit Geld zu tun haben, die mit irgendwie dem Scheitern im Berufsleben zu tun haben, in Freundschaften, glaube ich, ist es auch angesichts der globalen Weltlage wichtig, dass wir uns einen konstruktiven Blick bewahren, weil die Nachrichten kann man heutzutage schon nicht mehr öffnen. Wie wollen wir mit negativen Dingen im Leben umgehen? Und ich denke, im Sinne der positiven Darwinschen Auslese werden die überstehen, die sich einen positiven Blick auf sich selbst, auf die Umwelt erhalten und vielleicht auch wertschätzen, was wir alles bekommen. Also untereinander, wie Menschen untereinander auch viel Gutes geben. Und ich glaube, das soll das Buch eigentlich ausdrücken.
Die Texte sind ja nicht nur sehr ehrlich und wie du auch gesagt hast, persönlich teilweise auch, wo du sagst, das ist schon wirklich auch sehr intim über das Scheitern mit der Ehe oder das Haus, was du sagst, was ihr verloren habt. Aber es ist halt auch sehr humorvoll. Gehört das für dich auch irgendwie so ein bisschen beides zusammen? Dieses, auf der einen Seite ist es traurig, auf der anderen Seite irgendwie muss man doch darüber schmunzeln.
Ja, ich glaube, das war auch schon bei meinem dem Letzte-Wünsche-Buch, wo es ja ums Sterben ging, wo auch der Humor drin war. Ich glaube, das ist schon eine Bewältigungsstrategie. Sie macht vieles ein bisschen einfacher und tatsächlich entdeckt man ja in der größten Tragik auch immer eine gewisse Komik. Also, wenn man sich selber von außen zuguckt, wie man dann so einen Unfall baut und sich denkt, ich habe mein ganzes Leben an die Wand gefahren, ja, erzählt man sich in 10 Jahren die Geschichte, dass das Ende war von einem unbeschwerten Leben und danach wurde es immer nur schlechter? Oder sagt man, vielleicht war das der Start zu etwas Neuem und es könnte eine große Chance sein. Und ich glaube, der Humor, dieses über sich selbst lachen können, auch wenn es eigentlich nichts mehr zu lachen gibt, das ist schon, ich würde sagen, das ist mein Signature-Move, so die Fähigkeit, die ich als einziges richtig gut beherrsche. Ja.
Braucht man aber auch in dieser Zeit, dass man einfach mal darüber lachen kann. Ich glaube, das gibt einem ja dann auch wieder den Mut, weiterzumachen. Du bist ja noch nicht alt, du bist ja noch relativ jung. Das heißt, du hast noch ganz, ganz viele Chancen auch zu scheitern.
Ja, genau. Ich habe richtig viel, das ist so der schöne Ausblick. Ich habe noch ganz viele Chancen zu scheitern. Da die Erwartungshaltung jetzt da ist, dass ich die nächsten 20 Jahre so weiter scheitere, denke ich mal, werde ich das versuchen zu brechen und das jetzt richtig gut zu machen und solide. Aber das ist auch eine Frage, ob man irgendwann letztendlich richtig erwachsen wird. Und da sehe ich bei mir die Chancen einfach noch nicht so gut.
Dann hast du das alles vor dir. Auf jeden Fall ist es ein ganz wunderbares Buch geworden, was Mut macht, wo man auch mal in der Zeit, die jetzt gerade nicht so lustig ist, doch schmunzeln und lachen kann, wo man sich vielleicht auch das ein oder andere Mal selbst wiederfindet. Von daher finde ich dieses Buch halt so großartig. Wie geht's denn bei dir jetzt weiter? Ich meine, jetzt hast du das Buch geschrieben und ich kann mir gut vorstellen, dass du jetzt schon wieder die neuen Ideen hast.
Ja, ich habe ja nach wie vor das Literaturstipendium des Landes, was ich vielleicht mal einlösen sollte. Ich denke, das wird jetzt das Nächste. Und ich werde mich natürlich auf die Magazine weiter konzentrieren, denn da ist ein guter Absatz dafür, aber mit anderen Themen. Also das weiß ich noch nicht ganz genau, weil ich jetzt erstmal so, ich habe es jetzt erstmal alles beiseite gelegt, was kommt als nächstes Thema, kann ich noch nicht sagen, aber vielleicht tendenziell wieder andere Menschen und nicht immer nur ich selbst.
Das Buch ist erschienen im Maximum Verlag, heißt, gib mir das, ich kann das, so jetzt ist es kaputt, Geschichten über das Leben, das Scheitern und das Weitermachen von Alexander Krützfeld. Was kostet es, Alexander?
Ich glaube 20 Euro, mich natürlich nichts.
Ich freue mich, dass du hier gewesen bist und bin schon sehr gespannt, wie die Resonanz auf dieses Buch ist. Es ist gestern offiziell rausgekommen, also man kann es jetzt im Buchhandel erwerben. Drücke dir die Daumen, dass ganz viele Leute sich dieses Buch holen und wünsche dir ganz viel Erfolg für alles das, was kommt.
Ich danke dir sehr.
Der Kulturspiegel hier bei NDR 1 Niedersachsen am Dienstagabend. Der Bildband Feed the Planet zeigt in Fotografien die Prozesse der Lebensmittelwirtschaft und das aus ganz ungewöhnlicher Perspektive. Die Bilder von George Steinmetz sind erhaben schön und gleichzeitig bitter in ihrer Symbolik. Feed the Planet. Juliane Bergmann hat sich den Bildband mal genauer angeschaut.
Schon praktisch, so ein Griff in den Kühlschrank. Gurke, Tomate, Paprika. Was in den Salat kommt? Die Qual der Wahl. Ich vergesse im Alltag glatt, meine Lebensmittel wachsen nicht im Gemüsefach. Ja, nicht mal in Deutschland, sondern im Winter in Spanien. Die blaue Stunde in Andalusien. Im letzten Tageslicht leuchtet das Mosaik aus Rechtecken Fliederfarben. Dieses Foto sieht aus wie Piet Mondrians Kubismus, fast hypnotisch schön. Wäre es nicht ein Plastikmeer aus Treibhäusern, 330 Quadratkilometer groß. Der Gemüsegarten Europas beliefert den ganzen Kontinent mit Winterfrüchten und Wintergemüse, vor allem Tomate und Paprika. Früher war die Gegend staubtrocken, heute machen Pumpsysteme und Gewächshäuser die Felder fruchtbar. Der Preis? Unmengen an Plastikmüll fallen an. Pro Jahr knapp 30.000 Tonnen.
Die heutige Landwirtschaft ist ein globaler Moloch, der über die Hälfte des bewohnten Terrains herrscht,
schreibt der Journalist Joel K. Born Jr. im Bildband Feed the Planet.
Für unsere Getreideproduktion haben wir so viel Grundwasser an die Oberfläche gepumpt, dass sich die Erdachse um 80 Zentimeter nach Osten verschoben hat.
Wie wir essen, verändert unsere Erde. Und zwar nicht nur theoretisch, sondern auch sichtbar. Das beweisen die Bilder des kalifornischen Naturfotografen George Steinmetz. Er macht mit einer Drohne oder von einem Paraglider aus Luftaufnahmen. Der Fotograf und Geophysiker hat ein Auge sowohl für die praktische als auch die ästhetische Seite der Landwirtschaft. Wir sehen unwirkliche Landschaften aus Mustern, Farben, Strukturen, abstrakt künstlerisch. Dank der ungewöhnlichen Perspektive sind sie teilweise kaum zuzuordnen. Was wird hier angebaut? In rosafarbenen, grünen und gelben Teichen an der Atlantikküste des Senegal sammelt sich Salz. Die Kuhlen ähneln der bunten Farbpalette eines Malers. Lilafarbene Maschen aus Mandelblüten legen sich wie samtener Stoff über ein Mandelanbaugebiet in Kalifornien. Tausende senkrechte Linien machen aus der französischen Bucht des Mont Saint-Michel eine Art Strichcode. Pfähle zur Muschelernte. Kaffee, Früchte, Gewürze, Weizen, ganze Regionen ordnen sich dem Appetit auf ein Lebensmittel unter. Kriegen wir nicht genug? Und wer entscheidet, wer satt werden darf? Ein Fischernetz. Darauf 100 ungewöhnliche Körper. Sie erinnern an kleine Geisterkostüme. Weiße Laken, in die man ein Gesicht geschnitten hat. Diese hier gucken alle traurig. Es sind Rochen. Fischfänger haben sie am Strand von Nouadhibou in Mauretanien ausgebreitet. Rund 13 Rochenarten sind inzwischen vom Aussterben bedroht. Der Blick von oben, der sich durch den Bildband zieht, erschöpft sich nicht. Die Varianz entsteht in den Landschaften, den völlig unterschiedlichen Anbauarten. Steinmetz ergänzt außerdem Fotos aus Käsereien, Kantinen, Hühnermasten, Fabriken. Die nahezu abstrakten Bilder sind erhaben schön und gleichzeitig bitter in ihrer Symbolik. Ausbeutung, Zerstörung, Gier. Diese Ambivalenz hält der Band aus. Klar ist, schon bald wird unsere Lebensmittelproduktion nicht mehr reichen, um die Menschheit zu ernähren. Und ungleich verteilt ist die Nahrung jetzt schon. Solche Erkenntnisse liefert das Buch nicht mit dem Holzhammer, sondern es zeigt, was ist. Der Fotograf will sensibilisieren.
Ich selbst ernähre mich nicht vegetarisch und verfolge mit meiner Arbeit auch keine politischen Ziele. Aber wir stimmen alle täglich mit Messer und Gabel über die Zukunft unseres Planeten ab.
Ich jedenfalls schaue meine Paprika nochmal ganz genau an.
Wenn Sie Lust haben, sich den Bildband mal anzuschauen, Feed the Planet, wie unser Appetit die Erde formt, ist im Knesebeck Verlag erschienen und kostet 48 Euro. Ich freue mich, dass Sie bei uns sind hier im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Aschermittwoch, da laden ja die Parteien traditionell in große Bierhallen ein. Die reden von Spitzenpolitikern, die sind oft sehr polemisch, zuspitzend, vor allen Dingen aber unterhaltsam. Dieser politische Aschermittwoch hat seine Wurzeln in der Stammtischkultur. Auch am Stammtisch fallen ganz klare Worte und es wird gegen politische Gegner ausgeteilt. Heute gibt es jedoch immer weniger Stammtische, sei es, weil die Kneipen, vor allem auf dem Land, aussterben oder weil die politischen Diskussionen jetzt in den sozialen Medien stattfinden. Was die Stammtischkultur ausmacht, das hat sich meine Kollegin Katrin Schwier mal genauer angeschaut. Sie war nämlich beim Kutschenstammtisch im niedersächsischen Jesteburg.
Moin, Jogi.
Moin.
Ich bin ne?
Der Dorfkrug in Jesteburg, ein Dorf südlich von Hamburg. An den Wänden altes Fachwerk, ein uriger Tresen. Der Wirt ist Achim Peters. Sein Leben lang war Achim Landwirt. Vor 13 Jahren hat er den Dorfkrug eröffnet.
Dies war hier früher Kuhstall. Hier habe ich Kühe gemolken und jetzt melke ich was anderes.
Der Dorfkrug ist nicht nur Treffpunkt für Jesteburger. Hierher kommen Leute aus der ganzen Region.
Innerhalb von diesen 13 Jahren sind über 10 Stammtische hier gelandet.
Jeden Mittwoch um 11 Uhr trifft sich hier der Kutschenstammtisch. 10 bis 12 Leute kommen regelmäßig. Einer von ihnen ist Norbert.
Wir sind Pferdeleute und wir haben einen idealen Punkt gefunden, wo wir zentral alle anreisen können.
Bei den Treffen dreht sich vieles um Pferde und Kutschen. Das ist aber bei weitem nicht alles.
Dieses Austauschen, was hast du erlebt und was möchtest du machen? Und das Interesse an dem Menschen, das tauschen wir uns immer aus. Wie geht's dir? Wie kommst du mit deiner Rente aus? Und ja, schlecht. Oder wie pflegst du deinen Garten? Das ist ein ganz normales Team.
Wenn hier 10 Leute sind, da haben wir 13 Themen. Und das kosten wir aus.
Und es geht natürlich auch um Politik. Hier beim Stammtisch ist ein ganz anderer Austausch möglich als an anderen Orten. Da sind sich alle einig.
Man spricht frei. Ja. Man hat keine Hemmung, weil wir alle befreundet sind. Und man redet nicht so um den heißen Brei rum. Also wenn das Politik ist, dann hauen wir auch mal richtig auf die Kacke.
Wir sind nicht nur in der Lage, uns über Politik zu unterhalten. Wir besitzen auch die entsprechende Toleranz dazu. Wir haben eine Schmerzgrenze. Und dann ziehen wir uns distinguiert zurück. Und lassen die anderen reden.
Jeder hat eine Meinung, jeder kann hier auch seine Meinung sagen.
Und noch etwas macht den Stammtisch zu einem besonderen Ort. Hier spielt die soziale Schicht keine Rolle.
Wir sind ja vom einfachen Arbeiter bis zum Unternehmensberater. Oder das sind auch unterschiedliche Berufe und das spielt keine Rolle. Da sind Ärzte dabei oder was weiß ich, Lehrer dabei oder Dozenten. Keine Ahnung.
Beim Kutschenstammtisch sind nicht nur Männer willkommen. Drei Frauen gehören fest dazu. Eine von ihnen ist Christine.
Das ist wunderbar, weil das mischt das Ganze so ein bisschen auf. Das ist total schön. Und die Frauen, das tut in der Männerwelt auch gut. Wir umarmen uns ganz toll und es ist so fein. Also es ist wirklich einfach eine Bereicherung. Es ist wirklich so.
Selbstverständlich ist so ein Stammtisch heute nicht mehr. Da sind sich alle einig. Denn mit dem Kneipensterben auf dem Land sterben auch die Stammtische und damit die Dorfgemeinschaft. Das war vor Jahrzehnten noch anders. Da gab es in seinem Dorf, in Diersdorf, auch noch eine Kneipe, erinnert sich Georg.
Alle sind da hingekommen und wir haben uns unterhalten. Da war eine Dorfgemeinschaft. Und das ist in den Jahren immer weggegangen. So, und die Kneipe hat zugemacht, das Lokal. So, und das gibt's nicht mehr. Die ganze Dorfgemeinschaft, das ist vorbei, leider.
Wirt Achim sieht aber noch einen anderen Grund, warum die Stammtischtradition verloren geht.
Aber dann kommt hinzu, vor 30, 40 Jahren war das Angebot auf den Dörfern Freizeitgestaltung, nur Feuerwehr und Schützenverein. So, und jetzt ist das Freizeitangebot viel, viel größer geworden. Und jetzt spielen die ganzen sozialen Medien, die spielen eine Rolle. Es hat sich alles verändert. Ne?
Ohne Stammtisch geht auch viel menschlicher Zusammenhalt verloren, sagt Christine.
Wir tragen uns halt so zusammen und wir fragen auch nach, wenn einer mal fehlt. Das ist auch ganz wichtig, das finde ich, dass es wichtig ist, dass wir nachfragen, wo ist derjenige, wie geht's denn dann, warum ist denn der nicht da?
Fast alle, die zum Kutschenstammtisch kommen, sind schon in Rente. Viele sind schon über 80 Jahre alt. In einem sind sich alle einig. Sie wollen die Tradition ihres Stammtisches aufrechterhalten, solange sie können.
Mit Martina Gielitzer. Einen schönen Abend für Sie. Das Hildesheimer Theater für Niedersachsen hat in Lüneburg im Ökumenischen Zentrum ein Theaterstück zu sexualisierter Gewalt in der Kirche aufgeführt. Das Stück soll die Aufarbeitung von Fällen zum Beispiel in Hildesheim nicht ersetzen, aber es soll das Thema öffentlich machen und Betroffenen eine Stimme geben. Wir waren dort. Buchtipps für Kinder und Jugendliche zu gesellschaftlichen Themen wie Müll, Rassismus oder Demokratie. Wir stellen Ihnen gleich ein paar Bücher vor. Und wir nehmen Sie mit zur Probe eines einzigartigen Projektchores in Osnabrück für das Musical Wie im Himmel. Schön, dass Sie bei uns sind. Der Dienstagabend hier bei NDR 1 Niedersachsen im Kulturspiegel. Das Hildesheimer Theater für Niedersachsen hat gestern Abend in Lüneburg im Ökumenischen Zentrum ein Theaterstück zu sexualisierter Gewalt in der Kirche aufgeführt. Das Stück soll die Aufarbeitung von Fällen zum Beispiel in Hildesheim nicht ersetzen. Es soll das Thema öffentlich machen. Es soll Betroffenen eine Stimme geben. Katrin Schwier hat es sich gestern Abend angeschaut.
Heute stehe ich weiter hinten in der Schlange der anderen, die sich die Kommunion abholen. Heute ist er wieder dran mit Verteilen. Er ist viel zu oft dran. Mich ekelt das heute wieder. Gleich wird er die Hostie in die Hand nehmen. Es ist die gleiche Hand, die gestern an mir rumgefummelt hat.
Karl Hauke ist Betroffener sexueller Gewalt in der Kirche. Er eröffnet den Theaterabend mit seinen Tagebucheintragungen. Neben Karl Hauke stehen 7 Schauspieler auf der Bühne, alle in Schwarz gekleidet. Sie schlüpfen in verschiedene Rollen. Mal verkörpern sie Kirchenmitarbeiter, die den Missbrauch vertuschen oder verharmlosen. Mal zitieren sie aus der Studie, mit der die Kirche die Missbrauchsfälle untersucht und doch nichts aufarbeitet. Im Zentrum stehen aber die Erlebnisse der Betroffenen.
Ich lag im Bett und schlief. Dann habe ich gemerkt, wie jemand meinen Kopf streichelte, seine Zunge in meinen Mund schob und nach meinem Glied hastete.
Der Beschuldigte wurde früher als geplant in den Ruhestand versetzt.
Das Sporttraining nutzte er, um sich auf mich zu legen und forderte mich auf, seinen Penis zu nehmen. Das war, als ich 11 war.
Die Justiziarin versäumte eine Meldung an die Staatsanwaltschaft.
Die Berichte der Betroffenen sind schonungslos und brutal. Für das Theaterstück hat Regisseurin Ayla Yeginer gemeinsam mit Studierenden monatelang recherchiert, Unmengen Material gesichtet und Interviews geführt. Das Ergebnis ist ein fast 2,5-stündiger Theaterabend, der das Publikum schockiert.
Ich berichte im Fernsehen auch mitgekriegt, aber dass das so schrecklich ist, das war mir nicht bewusst. Ich kann auch keine Worte finden.
Ich bin erschüttert. Man meint ja immer, dass man schon so viel weiß. Aber wenn das dann vorgetragen wird, diese ganzen Dinge, dann denkt man nur, wie ist sowas möglich? Und ich bin auch böse und wütend, dass das alles so lange verschleppt wurde.
Das Stück ist eine Produktion des Theaters für Niedersachsen in Hildesheim. Das Bistum Hildesheim hat initiiert, dass das Stück auch in anderen Orten in Niedersachsen zu sehen ist, sagt Direktor Thomas Harling.
Es ist wichtig, mit dem Stück unterwegs zu sein, weil durch diese Art der Behandlung mit diesem Stoff einfach viel mehr Schichten angesprochen werden, als nur, wenn man Unterlagen liest, Dokumente hört, Vorträge hört oder so, weil man hier auch ganz anders emotional betroffen wird und plötzlich begreift, was hinter den Fakten ist und was das eigentlich für Auswirkungen auf das Leben der betroffenen Menschen hat.
In Lüneburg spielt das Ensemble zum ersten Mal in einem sakralen Raum zwischen Taufbecken und riesigem Kreuz. Für den betroffenen Karl Hauke sehr schwierig, an diesem Ort seine Erinnerungen vorzutragen.
Ich bin sofort zurückgefallen in einen Zustand der Ohnmacht, wie ich ihn damals aus den sakralen Räumen in meiner Ordensschule kannte.
Die Menschen im Publikum im ökumenischen Gemeindezentrum St. Stephanus sind der Kirche eng verbunden, als Haupt- oder Ehrenamtliche. Für viele ein sehr harter Abend.
Es ist ja echt schwer, dann irgendwie der Kirche die Stange zu halten, wenn du siehst, wie ausgeklügelt dann auch immer wieder darauf verzichtet wird, Menschen auch wirklich zu belangen.
Für mich ist Kirche auch zu Hause. Und ja, ich habe das ein bisschen heute Abend, ich habe das ein bisschen verloren, das Zuhause.
Ich freue mich, dass Sie bei uns sind, hier im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Müll, Rassismus, Demokratie. Darum geht es in unseren 3 Buchtipps, die wir für Sie haben. Die sind für Kinder ab 6, 12 bzw. 14 Jahren. Die Tipps hat Katharina Marenholz für uns.
Titel:
Die Tindims und die Müllinsel.
Autorin:
Sally Gardner.
Darum geht's.
Vermüllung der Ozeane, aber ohne pädagogischen Zeigefinger.
Die Tindims sind ein kleines Volk, das schon seit Jahrhunderten Müll aus dem Meer sammelt. Früher war es Treibgut von gesunkenen Schiffen, in den letzten Jahren ist es vor allem Plastik. Die Tindims bauen ihre Häuser und Möbel daraus, nähen sich Kleidung und basteln Spielzeug. Nur aus dem Müll, den sie aus dem Meer fischen. Damit geht es ihnen eigentlich gut. Aber jetzt ist der Flaschenberg auf der Insel so hoch, dass sie nicht mehr sehen, wohin sie navigieren. Also müssen sie sich was einfallen lassen. Kinderbücher zu gesellschaftlich wichtigen Themen sind meistens wahnsinnig bemüht und machen deshalb keinen Spaß. Aber wenn sich die britische Autorin Sally Gardner der Sache annimmt, kann man sicher sein, dass ein großartiges Buch daraus wird. Sie beschert den Tindims jede Menge fantastischer Einfälle, die von Lydia Corry wunderbar illustriert werden. Und die Message wird ganz nebenbei transportiert. Es gibt schon 3 Bände über die Tindims und ihre Müllinsel. Perfekt zum Vorlesen für Kinder ab 6.
Titel: Inken oder Alba.
Autorin:
Marianne Kaurin.
Darum geht's.
Freundschaft vor allem und ein bisschen um Demokratie.
Die norwegische Autorin Marianne Kaurin hat schon mit ihrem preisgekrönten Kinderbuch Irgendwo ist immer Süden ein gesellschaftlich relevantes Thema aufgegriffen, Armut und Reichtum, ohne damit die eigentliche Geschichte zu überfrachten. Das gelingt auch in diesem Buch. Protagonistin ist die 12-jährige Inken, die für den Posten als Wohlfühlagentin in ihrer Klasse kandidiert. Denn dann, da ist sie sicher, wird Leo sie endlich beachten. Allerdings taucht ausgerechnet jetzt eine neue Mitschülerin auf, die ehrgeizige und engagierte Alba, die direkt in den Wahlkampf einsteigt. Und es wird ein Kampf mit unfairen Mitteln. So hatte sich der Klassenlehrer das nicht vorgestellt. Die Situation eskaliert, als sich herausstellt, dass Alba die Tochter der neuen Freundin von Inkens Vater ist. Glänzend geschrieben, immer auf Augenhöhe und niemals anbiedernd. Kinder ab 11 bekommen eine Ahnung von den Tücken der Politik und vor allem eine gute Geschichte über Freundschaft und Loyalität.
Titel: Und zwischen uns ein Ozean aus Schweigen.
Autorin:
Joanna Ho.
Darum geht's.
Depressionen, Suizid, Trauer und vor allem Rassismus.
Ja, das sind ziemlich viele Downer-Themen, die sich Joanna Ho für ihren Jugendroman vorgenommen hat. Vielleicht zu viele, um ihnen wirklich gerecht zu werden. Und deshalb bleiben einige Fragen offen. Aber das ist ja nicht das Schlechteste für ein Buch, das zum Nachdenken anregen will. Ich-Erzählerin May ist eine junge Amerikanerin mit chinesisch-taiwanesischen Wurzeln und einem typischen Teenager-Alltag. Schule, Stress mit den Eltern, Party mit der besten Freundin. Als sich ihr geliebter älterer Bruder Danny das Leben nimmt, bricht für May eine Welt zusammen. Als sie ihre Trauer endlich im Griff hat und wieder zur Schule geht, wird die Familie plötzlich Ziel von rassistischen Anschuldigungen. May wehrt sich, ohne sich der Konsequenzen bewusst zu sein und obwohl ihre Eltern sie bitten zu schweigen, damit sie nicht noch mehr Probleme bekommen. May muss eine schwierige Entscheidung treffen. Ein authentischer Roman für Jugendliche ab 14 über Rassismus und den Mut, dagegen aufzubegehren.
Der Kulturspiegel hier bei NDR 1 Niedersachsen am Dienstagabend. In Osnabrück hat sich ein einzigartiger Projektchor gebildet, um gemeinsam mit Profis das Musical »Wie im Himmel« aufzuführen. Ein Probenbesuch im Theater Osnabrück. Caroline Kempe nimmt uns mal mit.
Die Sängerinnen und Sänger stehen in den ersten Bankreihen der Matthäuskirche in Osnabrück. Ein bunt gemischter Chor mit 120 Menschen, 8 verschiedenen Stimmen und einem Klang, der ans Herz geht. Das Besondere, sie alle sind Hobbysängerinnen und Sänger aus ganz verschiedenen Chören. Und dies ist die letzte von nur 3 Proben, bevor der Projektchor im Theater gemeinsam mit den Profis auftritt, bei der Premiere von »Wie im Himmel«. Dafür war das Theater an Kai Lünnemann, den Leiter des Matthäuschores, herangetreten.
Und da wir nicht ganz auf die 120 gekommen sind, die wir geplant hatten am Anfang, haben wir dann quasi noch die Türen geöffnet und mal geschaut, wer so aus dem näheren Bekanntenkreis noch dazukommen könnte. Und da haben sich dann noch ungefähr 60 Leute aus anderen Chören angeschlossen. 1, 2, 3,
8. Sie singen mit viel Motivation und Disziplin, aber dennoch ist die Atmosphäre auch kurz vor der Premiere fröhlich und entspannt. Deswegen macht es allen wohl so viel Spaß.
Ja, jetzt müsst ihr laut sein, ne? Ja, machen wir es noch ein bisschen extremer, mehr Steigerung.
Ich wollte einmal im Theater spielen, mitmachen und einfach die Begeisterung spüren. Mit vielen Menschen zusammen sowas zu singen, das ist einfach toll.
Ich bin begeisterter Theatergänger und wollte eigentlich die Theaterluft mal von der anderen Seite schnuppern.
Ja, in so einem riesen Chor zu singen ist, glaube ich, was ganz Besonderes. Mit so vielen Stimmen und so einem wahnsinnigen Klang.
Einfach so diese Herausforderung und auch so den Spaß, jetzt so mit echten Profis dann zusammen singen zu können. Das finde ich schon auch ganz grandios, dass wir so die Chance haben.
Das Stück heißt Wie im Himmel, ein Musical nach dem gleichnamigen Film. Er erzählt die Geschichte von einem Star-Dirigenten, der in sein Heimatdorf in Schweden zurückkehrt und dort den kleinen Kirchenchor leitet. Für Gabriella, die von ihrem Mann misshandelt wird, schreibt der Protagonist das Stück Gabriellas Song. Ich will glücklich leben, um ich selbst zu sein. Ein Text, der berührt, vor allem, wenn man die Geschichte kennt. Bei der Aufführung im Theater erklingt Gabriellas Song zum Schluss beim großen Finale. Dann nicht nur mit Klavierbegleitung, sondern mit einem ganzen Orchester. Die Sängerinnen und Sänger stehen dabei nicht in einer großen Gruppe auf der Bühne, sondern verteilt im ganzen Theaterraum. Und dafür braucht es Mut, sagt Chorleiter Kai Lünnemann.
Ja, also das Besondere ist, dass nachher im Theater sich der gesamte Chor nochmal wieder aufteilt in 6 kleine Chöre und da dann teilweise Personen alleine stehen und alleine eine einzelne Stimme singen müssen. Also da ist sehr viel Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen auch gefordert.
Es war wieder richtig schön mit Ihnen hier im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen und ich freue mich schon, wenn wir uns dann kommende Woche wieder hören. Jetzt geht es aber erstmal traumhaft weiter hier bei NDR 1 Niedersachsen. Genießen Sie den Abend mit uns. Am Mikrofon war Martina Gielitzer. Tschüss.